Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das hätten wir vor einigen Jahren vielleicht selber nicht geglaubt, aber wir schließen uns der Theorie an, Karl May ist eben nicht nur Winnetou und hat irgendwas anderes geschrieben, denn wenn er heute leben würde, würde Karl May Fantasy schreiben. Und das ist irgendwie der Ansatz gewesen, auch von dem Leiter der Fantastischen Bibliothek in Wetzlar, Thomas Leblanc, der mit einer fantastischen Idee zu uns kam, nämlich neue Geschichten zu Karl May zu schreiben, die Fantasy beinhalten. Und das haben wir vor 2 Jahren beschlossen und innerhalb kürzester Zeit umgesetzt, mit einem Autorenteam uns getroffen und die ersten 4 Bände, eine Tetralogie, wovon 3 gerade schon erschienen sind, also der 3. Band gerade. Sie sehen diese 3 Bände hier. Im Banne des Mächtigen ist der 1. Band und der Autor sitzt neben mir, den ich ganz herzlich begrüße. Es ist Alexander Röder aus Marburg. Und er wird uns aus dem 1. Band, aus dem Banne des Mächtigen, etwas lesen. Sie werden als Karl-May-Freunde werden Sie viel erkennen können. Es spielen Karabinemsin, Hatschalif Omar mit und andere Protagonisten. Als Fantasy-Fans werden Sie Ihre Freude haben. Also Sie sollten es einfach mal probieren, da reinzulesen. Wir haben auch Leseproben, Sie können anschließend auch Bücher erwerben. Aber lassen Sie sich erst mal faszinieren von Karl-Mays magischem Orient. Vielen Dank und schon lasse ich Sie da.
Danke Ihnen. Um es noch kurz zu sagen und die letzten Zweifel auszuräumen. Es mag alles unter dem Stichwort Karl Mays magischer Orient erscheinen und es ist demzufolge klassische Karl-May-Erzählung plus Fantasy, aber es ist auch durchaus lesbar als historischer Abenteuerroman mit fantastischen Elementen, um es kurz zu sagen, wie in Tausend einer Nacht. Für Karl-May-Kenner, es spielt im Jahr 1874, also 2 Jahre nach den Ereignissen des letzten Original-Karl-May-Karabenemsi-Romans. Und es spielt in Basra. Die Handlung ist, dass die Helden, die Namen sagen Ihnen vielleicht etwas, Karabenemsi und Hatschalif Omar, sich in Basra treffen mit ihrem alten Freund, dem spleenigen britischen Millionär und Lord Sir David Lindsay, um in Basra ein wenig auf Schatzsuche zu gehen. Und dazu begeben sie sich in den Bazar von Basra. Ich muss dazu sagen, die Geschichten werden natürlich wie bei Karl May im Original in Ich-Form erzählt. Aber es spricht hier nicht ich, Alexander Röder, sondern Karabenemsi. Ich war froh, dass ich nicht nach Schätzen jagte, sondern auf Abenteuer aus war, um darüber Bücher zu schreiben für meine Leser im fernen Deutschland. Da diese auch meinen braven Gefährten Halef ins Herz geschlossen haben, wandte ich mich wieder ihm zu und überließ Sir David Lindsay seinem neu erblühten Jagdfieber nach Schätzen. Aber mit welcher Verblüffung musste ich nun sehen, dass auch Halefs Augen von einer Art fiebrigen Glanz spiegelten. Doch dies war nicht etwa die Gier nach Gold oder Juwelen, man vergesse nicht, wir befanden uns noch immer im Bereich der Schmuckhändler. Nein, der fromme Hadschi bestaunte tatsächlich die Auslagen eines nicht weniger als zwielichtig und misstrauend erweckend aussehenden Händlers, der kleine Perlen und Ringe in seinen langen dunklen Bart geflochten hatte und mit langen, kralligen Händen seine Waren umherschwenkte, mit Gesten, die mich an jene Illusionisten und Zauberkunststückler erinnerten, welche die europäischen und amerikanischen Bühnen mit ihrem Blendwerk heimsuchten. Hier war durchaus ein Vetter jener Scharlatane, denn er verkaufte Amulette, Glücksbringer, gen bösen Blick und Steine gegen Schlangenbisse, oder zumindest behauptete er dies, mit nicht wenigen und sehr gewandten Worten. Schon schien es mir, als wolle der nach der Geldbörse greifen, um ein Stück dieses abergläubischen Plunders zu erstehen, Art auch immer, denn überhaupt war dies völlig gleichgültig, wirkungslos ist Scherben. Es sind diese Scherben und diese Stücklein Blech all überall im Bett. Kurzerhand packte ich in sanftem, aber beherztem Griff die Schulter meines Freundes, kehrte ihn gleichermaßen wie mit einem Walzerschwung zu mir um. Halef, gut, begann ich, was tust du da? Ich wollte ihn eingangs nicht gleich mit Vorwürfen oder Verdächtigungen irren, denn ein wenig hoffte ich noch, dass Halef den angeblich magischen Tand nur aus Schlichte. Was schon, Sidi? Fragte er treuherzig. Ich prüfe die Ware und auf ihre Nützlichkeit. Schicksalsamulette und vorgebliches Zauberwerk haben? Ein jedes Ding hat seine Qualitäten und seinen angemessenen Preis, Sidi. Nicht anlagen wir Gewürze. Mit jenen kann man die Gewinn schmackhaft machen. Aber diese Pülverchen in den Fiolen dort und die Schächtelchen mit denen wird nicht gekocht, sondern sie werden in die Köpfe der Leichtgläubigen gerührt und der Verstand damit versalzen. Oh, Sidi, sage nicht, dass der Glaube leicht. Es geht immer um eine gewisse Stärke im Gemüt und auch im Herzen. Wenn Allah, der Allmächtige, alles vorherbestimmt hat und wir sicher in seiner Hand geborgen sind, so gibt er im irdischen Leben, wo das ein oder andere Hilfsmittel nicht von übel ist. Um deine Worte reifen, mit diesen Gewürzen wird das Leben schmackhafter, sprich sicherer gemacht. Du würdest also bei einem Schlangengift tatsächlich auf ein medizinisches Antidot verzichten und stattdessen diesen Schimmerstein auf die Wunde legen? Ich würde selbstverständlich bei uns, Sidi. Denn doppelt hält besser, wie ein weises Wort sagt, das ich einst von dir erfahren habe. Oh, Halef. Und wann haben je einige Vorkehrungen gegen böse Mächte geschadet? Denn diese sind so wahrhaftig wie die Engel Allahs, da sie die Engel des Scheiterns sind. Gegen solche helfen Gebete und fromme Lebensart, Halef. Im Fall bloß ein nicht sonderlich kleidsamer Schmuck. Oh nein, Sidi. Aber es gibt magische Gegenstände und zauberische Dinge. Auch du kennst von der Wunderlampe und vom Flaschengeist und von... Dieses Argument sehr ungeschickt gewählt. Wie gut, dass ich kurz zuvor über die Geschichten aus Tausend einer gesonnen hatte, wenngleich nur aus dem prosaischen Grund, dass wir uns hier in Basra befanden. Aber Halef, unterbrach ich ihn, das sind eben nur Geschichten und Fabeln, ausgedacht von einer jungen Frau namens Scheherazad, um den Sänftigen. Auch in meiner deutschen Heimat gibt es Geschichten von Zauberei und magischen Gegenständen, wenngleich sie dort gemeinhin von alten Frauen erzählt werden, um die Kinder zu besänftigen. Unsere Scheherazad hieß Dorothea Fiemann und sie erzählte die Märchen, die sie kannte, zwei jungen Brüdern, Grimm mit Namen, welche sie daraufhin aufschrieb. Und seitdem werden sie in ganz Deutschland gelesen von Kindern und jungen Menschen, begeisterte Leser, und sie zählen zu Tausenden. Aber all jene, ob die gute Viehmännin oder Grimm oder die tausende Knaben und Mädchen, niemand glaubt, dass es tatsächlich einen Ecktisch oder die Sieben-Meilen-Stiefel gäbe. Was sind das für Dinge, Sidi? Und ein Tisch, der ohne Koch und Diener alltäglich Mahlzeiten bereithält und ein paar Stiefel, denen der Träger mit jedem Schritt 7 Meilen zurücklegen kann. Oh, wenn es all dies gäbe, Sidi. Ach, Halef, siehst du, wünschen kann man sich so etwas, wären wohl nützliche Dinge. Aber sie gibt es nur im Märchen und nicht in der tatsächlichen Welt, ob Okzident. Du weißt, ich habe bereits die ganze Welt bereist und ich schreibe über das, was ich gesehen und erlebt. Und dies war schon einiges. Aber von Magie war da auch nur nie eine Spur. Vielleicht hast du nur nie genau hingesehen, Sidi. Denn mit der Magie ist es wie mit der Religion, daran glauben. Die Magie ist oft verborgen und dies besonders gegenüber denjenigen, der nicht glaubt. Aber es ist ja nicht nur dies, erwiderte ich. Denn die Magie ist ja bei dem, der nicht an sie glaubt, noch nicht einmal wirksam. Ein Beispiel aus meinen Reisen nach Amerika. Die Medizin der Medizinmänner wirkt nur bei eben diesen Indianern. Ich selbst verspürt, sogar als sie, angeblich möchte ich hinzufügen, gegen mich selbst eingesetzt. Aber im Gegensatz dazu kann sogar ein Nicht-Medizinmann einen Zauber veranstalten und die Leichtgläubigen fallen darauf herein. Wie kann als angeblich tatsächlich und allumfassend wirksames uns einerseits nur auf bestimmte gläubige Personen wirken, andererseits von ungläubigen Personen bewirkt werden. Sidi, begann Halef und in seinen Augen leuchtete es allzu klug. Du berichtest Erfahrungen von hier und da, was du bei deinen Indianern oder Hottentotten oder Südseeinseln gelernt hast. Aber natürlich gibt es dort bei diesen gar keine richtige Magie. Denn dort gibt es nur ganz schlichte Leute, die sogar Angst vor dem Davon habe ich gehört. Ich habe sogar davon gehört, dass sie um Regen bitten und dabei tanzen. Wie töricht ist dies? Niemand würde das in der Wüste tun, obwohl es bitter nötig wäre. Traut man auf Oasen, die uns Allah gegeben hat, und auf die Bewässerung, die der Mensch gemacht hat. Also, diese Leute in den fernen Ländern können gar keine Magie haben. Weil es diese einfachen Menschen noch gar nicht lange gibt. Wie können sie da Magie haben? Hier gibt es seit Jahrtausenden Magie. Und besonders genau hier. Schau es hier in Basra. Und Basra ist die Perle des Orients. Und der Orient ist eine andere Welt. Das Orient ist hier lebendig und wirklich. Warum hat Scheherazade wohl all diesen Dingen, die sich hier zugetragen haben? Gewiss, kluge Leute mögen diese Erzählungen aufschreiben, andere Erzählungen aus anderen Gegenden der Welt, so wie in deiner Heimat. Aber aufschreibt, dann wird die Magie zu Märchen, die tatsächlich nicht mehr wirken. In der wahren Magie aber wirken Zaubersprüche, die im Märchen nur tote Worte sind. Ich seufzte und gab mich nach außen hin geschlagen, denn ich war dieses unakademischen Disputes. Nun, Halef, sagte ich, ich will deinen Worten nicht widersprechen. Du hast gut und einen Beweis oder Gegenbeweis werden wir kaum finden. Halef schien zu spüren, dass er zu schlicht aus der Affäre ziehen wollte und zog die Stirn kraus. Da kam ihm ein Gedanke. Ich werde es dir beweisen, Sidi, sagte er dann eifrig. Was kümmern uns Worte und Reden? Die kann man den ganzen Tag... Und Worte werden viele gemacht. Ich werde dich überzeugen. Mit Tatsachen. Dingen. Ich werde hier im Bazar ein magisches Ding finden und kaufen, das auch dich wird. Er schaute sich um, ließ den Blick über die Amulette wandern und bekam einen Grinsen im Gesicht. Hatte ich ihn doch skeptisch gemacht? Wahrscheinlich nicht. Aber immer hätte er an den Kinkerlitzchen des Scharlatans mit dem geschmückten Bart. Nun räumte Halef ein. Hier magst du recht haben, an diesen Dingen ist nichts Magisches. Er schaute erst empört, dann enttäuscht und formulor mit einem Mal alles Finstere und wandelte sich den Kaufmann, dem ein Geschäft in die Binsen gegangen war und möglicherweise in die Binsen des Flusses war mit all den krächzenden Rohrsängervögeln darin. Halef hingegen runzelte die Stirn. Ich werde an anderem Ort suchen. Wenn wir uns wieder treffen, zu dem Zeitpunkt, den wir mit unserem verehrten Englischmann ausgemacht haben, werde ich ein Nader al-Shir, ein Ding voller Magie erstatten und dich ein für alle Mal überzeugen. Dann reckte er sich, wodurch er zwar nicht an meine heranreichte, aber einiges an Statur gewann und schritt stolz und eilig davon. Also wandte ich auch mich von den schillernden Unsinn ab und begann, meiner Gefährtin allein durch den Bazar zu schlendern. Nun ist es so, nachdem in Basra diverse Abenteuer erlebt haben, müssen sie Basra verlassen, belauschen in dem eine Räuberbande, die von einem dunklen Magier namens Al-Qadir, dem titelgebenden munkeln, begeben sich auf eine Schatzsuche und landen schließlich tief in der Wüste unterirdischen Tempel, in welchem sie auf spannendste Art und Weise verschüttet werden. Und nun gilt es, einen auszusuchen. Aber ach, die Petroleumlampen oder die Füllung der Petroleum gehen zur Neige. Und die Helden müssen zusehen, ob sie vielleicht an ein Licht zu kommen. Wir hatten schon Tempel erreicht und begaben uns in den Raum mit dem Relief. Hier vier Wänden umgeben, die enger standen als in der Haupthalle, sodass der schwache Schein unserer Lampen und ein wenig verstärkt wurde. Jamila, das ist eine junge Diebin, die sich ihnen betrachtete begeistert und andächtig zugleich das Relief mit den Kriegern zu einiger Entfernung, um es in seiner Gesamtheit wahrzunehmen und dann aus der Nähe, um die Einzelheiten zu Halef und ich überprüften derweilen unseren Vorrat an Lampenbrennstoff durch schlichte Verhältnisse und was wir hörten, klang wenig erfreulich. Sagte ich, wenn die Lampen leer sind, werden wir wohl den Schrein, in dem wir die Statue haben, zerschlagen müssen. Aus dem Holz und den Stricken würden wir behelfsmäßige Fackeln herstellen können. Diese würden wohl uns noch einige Zeit Licht spenden. Ja, Sidi, gab Halef, wäre eine Möglichkeit. Aber auch sehr schade. Wir haben schon die andere Kiste an die Räume und der Lord wäre sicher enttäuscht, wenn er auch diese nicht bekommen könnte, um sie dann in seine Wunderkammer zu stellen. Das ist leider so, meinte ich. Und dann fiel mir etwas ein. Aber du fürchtest dich doch nicht etwa... Dass Magie in dem Schrein sei, ja ein wenig Spektakel erlebt. Aber denke daran, das Spektakel damals war nur das Feuerwerk, es war Chemie und keine Magie. Allerdings könnte die geheime Pulverla in dieser Kiste, in dieser Schatulle, uns vielleicht noch nützlich sein, wenn wir sehr rasch sehr viel Licht brauchen. Ich schaute zu dem Schrein in seiner Verschnürung und überlegte, wie man die Unternehmung angehen könnte. Da unterbrach Halef mich in meinen Gedanken. Sidi, gebe dann noch eine Möglichkeit, an Licht zu kommen. Er griff in die große Tasche, allerlei Dinge mit sich herumzutragen pflegte, die mal von hohem, mal von mittlerem, das wenig Nutzen waren. Jetzt holte er einen faustgroßen Gegenstand hervor, der in ein Tuch gewickelt war. Und er legte dies auf seine Handfläche, zog das Tuch auseinander, dierte mir eine schimmernde Kugel. Diesen gläsernen Ball kannte ich. Halef hatte ihn in Basra auf dem Bazar gekauft und ich hatte ihn für die orientalische Variante einer Rohe gehalten, die man sich zu Ziergründen in den Garten stellt. Das Hara ben Halef gekauft, sagte Halef. Ich wollte dem Kleinen doch auch etwas aus Basra mitbringen. Halef sprach hier von seinem Söhnchen, welches ihm seine Ehefrau Hanne geboren, mir zu Ehren meinen eigenen Namen gegeben hatte. »Ein schönes Spiel, Zamhalter«, nickte ich. »Aber warum trägst du es mit dir herum, besonders auf einer Höhlenexpedition, was gebrochen wäre oder einen Riss bekommen hätte? Aber nicht doch, Siddi, schau, das Glas ist ganz und fest.« Halef klopfte mit dem Finger gegen die Kugel und tatsächlich bestand sie durch und aß klarem Schmelzfluss. Es war also keine Hohlsphäre wie eine Christbaumkugel, sondern mit wesentlich dickerer Wandung. »Dennoch«, sagte ich, »sicher, wir könnten mit dieser Glaskugel das Licht unserer Lampen ein wenig bündeln und damit, aber ich bezweifle, dass wir hier irgendetwas näher untersuchen wollen. Wir brauchen helles, weitreichendes Licht, Halef.« »Sidi, darum geht es doch.« Er hob die Hand mit der Kugel und zögerte dann. »Sidi, du wirst mir doch nicht böse sein.« »Natürlich nicht, Halef, warum sollte ich?« beschwichtigte ich. »Weil du ein Spielzeug mit dir hast.« »Weil es Magie ist.« »Oh, Halef.« Und dann wischte Halef mit der anderen Hand über die Kugel hinweg, sagte etwas wie »Albo« und dann... Dann begann die Kugel zu leuchten. Ich gebe zu, dass... Natürlich vor allem wegen der plötzlichen Helligkeit, die mich blendete, das Licht normalerweise aber nicht grell. Es hatte auch nicht die gleiche Färbung, wie jene Petroleumlaternen aussandten. Vielmehr erinnerte es an den sanften Schein von Kerzen, gleiches um vieles weiter trug. Der Raum mit dem Relief wurde derartet, als fehlte das Dach und die frühmorgendliche Sonne könne ungehindert ihre Strahlen hinab. Ich war verblüfft und einigermaßen sprachlos. Auch gelang mir das forschende Denken nicht zurecht, welches mir sonst sogleich eine wissenschaftliche Erklärung für alles liefern konnte. Ich war also tatsächlich geblendet, nicht allein was meine Netzhaut und meinen Sehnerv betraf, den skeptischen Intellekt. Ich will es gestehen, ich war froh, dass wir eine anständige Beleuchtung, woher sie nun rührte oder wie sie zustande kam. Halef strahlte mich an. Ihr Karlauer oder sprachliche Spielereien nicht gänzlich fremd hätte ich anfügen können, mit der Kugel um die Wette. »Nun, Halef«, sagte ich gedehnt, »das ist ein durchaus nützliches Spielzeug.« »Und schön«, meinte Jamila, die sich von dem Relief abgewandt hatte und sowohl die als auch die Decken und Wände, die von jenem Licht erhellt wurden, und dort zeigten sich Farbbrechungen, wann immer Halef die Kugel bewegte, so als ob diese perfekte Kugel auch wärmte. Halef hob den Zeigefinger der freien Hand. »Das ist noch nicht alles. Es ist schöner.« Wieder sagte er jenes Wort »Albakusu« und fügte an »Licht«. Und schon wandelte sich das Licht der Kugel in einen hellen Schein von der Farbe des Gangs und mit einem Schimmer von Rosenblüten darin und den Kernen von Granatäpfeln. Es, meine Leser, verwundert diese plötzlich lyrisch-romantische Sprache, die mir sonst so fern ist. Ich gebe zu, in diesem Moment war ich ein wenig wie verzaubert. Und dies noch mehr, Halef erneut jenes Wort aussprach, gefolgt von »Lichthell«. Daraufhin sandte die Kugel sonnenhellen Schein aus, der wiederum nicht blendete, aber um vieles kräftiger war als das Licht. Und in ihm mehrten sich auch die farbigen Reflexe und Brechungen, als schwirrten hier und da exotische Vögel oder gar geschliffene Diamanten umher. Das war nun sehr verwirrend, fand ich. Sagte ich also, ich denke, dass diese Intensität, diese Jung, doch eher für größere Räume oder die Nacht unter freiem Himmel geeignet ist. Könntest du... Aber sicher doch, Sidi, meinte Halef, und ein wenig gönnerhaft, wie mir schien, sagte er, Albakusu, Licht... Es wurde finster. Das Petroleum der Lampe war aufgebraucht, so meinte ich, dachte ich, bitte wieder Licht, rief Jamila, Albakusu, Licht an, beschwor Halef, und das milde Gelb von zuvor beleuchtete uns drei und den Raum und uns herum. Ich erinnerte, dass dies genau die Formel von Anfang gewesen war, jenem seltsamen Albakulkt, also stets eine Art Befehl, der die Art des Lichts konkretisierte. Und meine Gedanken wurden ebenfalls konkreter. Sag mir, Halef, begann ich. Ich ahne, was du fragen willst. Ich gebe dir zunächst wieder, was mir der Händler in Basra hat. In der Kugel wohnt ein guter, mildtätiger Djinni. Sidi, bitte runzel nicht die Stirn. Ich sagte doch, das sind nur die Worte des Händlers. In der Kugel wohnt ein Djinni, der mit dem Wort Albakusu. Das ist nämlich der Name eines Stammes wilder Männer im tiefen Afrika. Ich war erstaunt. Denn es gab tatsächlich einen Stamm im Kongo, der sich so nennt und im Übrigen unweit vom Stamm der Batela beheimatet ist. Ich war noch nie Afrika gewesen, hatte aber in einem ethnografischen Buch über Zentralafrika darüber gelesen und mir gedacht. Halef sprach weiter. Und unter diesen wilden Männern gibt es einen großen, mächtigen Zauberer. Einer von ihnen hat diese Glaskugel behext, afrikanischen Zauberer nennt, und hat den Djinni darin eingesperrt. und ist des Stammes, Albacusso, sogleich an seine Pflichten erinnert und ist dem Sprecher zu Diensten, wenn du mit Wünschen nach Licht. Warum der Genie nicht wie sonst üblich aus seinem Gefängnis herauskommt, kann er nicht sagen. Aber ich denke mir, dass das Licht vielleicht selbst der Genie ist. Nicht immer Pluderhosen tragen wie bei der Wunderlampe von Aladdin. Aber eine Wunderlampe ist diese Kugel. Das war das Stichwort. Ich erinnerte mich an das Märchen aus Tausend und einer Nacht mit jenem Aladdin und jener Wunderlampe, und zwar an jenem, wo von dem Mann die Rede war, der Aladdin anstiftet, die Wunderlampe aus einer Höhle herauszuholen. Dieser Mann wurde von Scheherazade als afrischer Zauberer bezeichnet. Ich erkannte also den Zusammenhang. In sich selbst, märchenhaftem Rahmen, war die Erzählung des Händlers also durchaus schlüssig. Die Situation der Kugel anbetraf, so, Sidi, sagte Halef und lächelte geradezu. Das war die Erklärung für mich. Dir erkläre ich es gerne so. In der Kugel ist ein Stoff, wie in deinem Lämpchen, in dem der Phosphor läuft. Und wenn man die Kugel anspricht, dann gibt es Schwingungen in der Luft. Und diese Schwingungen werden wie jene, die durch einen Telegraphendraht laufen, bis ganz geführt. Und dann ändert sich das Licht, als ob man bei einer Laterne den Docht herauf oder herunter dreht. Diese wissenschaftliche Erklärung. Ich war durchaus verblüfft. Da habe ich so einiges aufgeschnappt oder eher noch einen der vielen Wurfbälle aus Wissensdenken, mit denen ich ihn zugegebenermaßen so oft eindeckte, aufgegriffen und auf mich zurückgeschleudert. Irrte ich mich oder hatte er sogar meinen Tonfall nach? Anscheinend war es so, denn Jamila kicherte und wandte sich verschämt ab, als ich sie mit leichten Vorwurf schaute. Ich räusperte mich. Nun, Halef, Argumente haben einiges für sich. Ich will sie hier und jetzt gelten lassen, denn der Ort für Erörterung, wir befinden uns tief in der Erde und es ist finster. Stattdessen möchte ich dir meinen Dank sprechen, dass du diese Kugel erstanden und sie klug mit in diese Höhle gebracht hast. Wir haben nun Licht und können nach einem Ausgang suchen. Immer gern zu Sidi, lächelte Halef. Und auch ich bin Ihnen immer gern zu Diensten. Bei der Signierstunde und vor allem bitte ich Sie darum, lesen Sie diese Bücher, lesen Sie viele weitere Bücher, aber die habe ich extra für Sie geschrieben. Dankeschön.
Sie haben noch fünf Minuten für Worte. Gut, das war's.
Das reicht. Das ist wenig aufdringlich, das will ich jetzt sagen.
Natürlich. Ich komme so langsam rein.
Das ist wichtig, weil der Kollege, den ich ja länger kenne, hat deutlich gesprochen, das ist wichtig. Meine Brüder sind noch lange nicht gesprochen.
Ja, es gibt etliche, aber ich bin nicht so charmig.
Guten Tag, also mein Name ist Ulrich van Dorn. Mein neuer Roman Die Dämonenkrone möchte ich hier heute vorstellen. Es ist rasante Fantasy, es ist actionreiche Fantasy, spannungsgeladen und mit viel Intrigen vor einem spannenden Hintergrund. Im Ergebnis geht es praktisch um ein Artefakt, das verschwunden und wieder aufgetaucht ist. Die beiden Hauptfiguren, um die es geht, eine Kriegerin von den Schneeinseln und ein junger Magier, sind praktisch auf der Suche nach diesem magischen Artefakt. Condoror vor den Toren der Stadt. In der Nacht war der Wind, der um die Bergflanke pfiff, kalt und unangenehm. Ila fror in ihrer dünnen Kleidung und verfluchte die Tatsache, dass sie ihren Mantel nicht mitgenommen hatte, aber als sie losgegangen waren, hatte die Sonne noch eine wohlige Wärme verbreitet. Wer konnte denn auch ahnen, dass Mailanos sie mitten in der Nacht auf einen verdammten Berg schleppen würde? »Ist es noch weit?«, maulte sie. »In Hokus Kneipe würden jetzt schon die Würfelbecher kreisen, wie sie wusste.« Bei diesem Gedanken kribbelten ihr die Finger. Stattdessen musste sie hier, mitten in der Nacht, irgendein vergessenes Grab suchen. Sie wandte den Kopf und warf einen sehnsüchtigen Blick auf die Lichter der Stadt. Daro, der rote Mond, dominierte heute, was bedeutete, dass die Umgebung nur schwach erhellt wurde. Der Weg, den Berg hinauf, war schwer zu erkennen und mehr als einmal tauchten sie in die pechschwarzen Schatten von dichten Zypressenwäldern ein, in denen alles Mögliche auf sie lauern konnte. Ila legte dann jedes Mal ihre Hand auf den Griff des Kurzschwertes. Bei allen Schneegöttern fluchte sie. Warum haben sie diesen Venimenka ausgerechnet auf einem verdammten Berg begraben? Mailanos Zähne erschien hell in dem ansonsten beschatteten Gesicht, als er sie angrinste. Was könnte es Angenehmeres geben, als in einer so schönen Nacht mit einer so schönen Frau ein altes Grab auszurauben? Fragte er poetisch, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten. Er schnaufte kurz durch und bedeutete Ila, eine Pause zu machen. »Kennst du die Legende von den Mondkönigen?«, fragte er. »Nein«, antwortete die Kriegerin, »wir auf den Schneeinseln haben unsere eigenen Legenden. Hat das mit der Krone zu tun?« »Warte«, Mailanos deutete den Himmel, wo die Sterne zu funkeln begonnen hatten. Er hatte die Macht, mit seiner Stimme Traumbilder entstehen zu lassen, und so erschienen vor Ilas Augen geisterhafte Gestalten, größer, schöner und mächtiger, als Menschen es je sein konnten, mit Kronen aus weißem Licht und Gesichtern so majestätisch, dass es schmerzte, wenn man sie zu lange anblickte. Daro und Faro waren die Kinder von Vajo, dem Mondgott, und Il, der Sonnengöttin, begann der Zauberer. Seine Hände wischten durch die Luft und die Bilder wechselten. In dem Traumbild wurden zwei Kinder in Wiegen aus immergrünen Stauden gelegt, mit Aureolen aus strahlendem Sonnenschein, der eine mit schwarzem Haar wie poliertes Ebenholz, der andere mit einem blonden Schopf so hell wie Gebeine, die in der Wüste bleichen. Als beide alt genug waren, ein eigenes Königreich zu regieren, schenkten ihre Eltern je einen Mond, auf das sie sich die Herrschaft über den nächtlichen Himmel teilten. Nun waren die Kinder zu kräftigen jungen Männern herangewachsen. Ihre Rüstungen waren aus feurigen Rubinen und glitzernden Diamanten. Auf den Köpfen trugen sie Schädelknochen von mächtigen Drachen, die von ihnen erschlagen worden waren. Stolz richteten sie ihren Blick in den Himmel. Ihre Augen strahlten wie die Vollmonde. Ila erschauderte bei dem Anblick der jungen Götter. Sie waren so unnatürlich schön. Sieh an, auch sie blickte nun zu den Himmelslichtern hinauf. Daher also zwei. Aber Daro war neidisch auf seinen Bruder, weil dieser den weißstrahlenden Mond erhalten hatte, während er selbst auf dem rot leuchtenden Gestirn sitzen musste, fuhr Mailanos fort. Typischer Neidhammel, quetschte Ila hervor. Wäre es andersherum gewesen, hätte er sich garantiert auf den roten Mond gewünscht. So ist es immer bei Brüdern. Die Nordfrau hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, jeden romantischen Anflug in alten Geschichten mit ihren Kommentaren gründlich zu zerstören. Möglich, meinte Mailanos schmunzelnd. Daru verbündete sich jedenfalls mit mächtigen Dämonen und überfiel überraschend Pharos Mond. Er eroberte weite Teile des Königreichs seines Bruders, wobei der weiße Mond in dem Krieg zertrümmert wurde. Schwarze Schatten eroberten die Szenerie. Grausame Augen huschten umher und blickten gierig auf die Welt hinab. Flammen zogen auf. Glühende Schwerter, Blitze und Donnergrollen setzten den Himmel in Brand. Millionen von Wesen trafen sich unter einem blutroten Firmament, um gegeneinander in den Krieg zu ziehen. Ila sah eine Schlacht so gewaltig, wie sie es nie für möglich gehalten hatte. Dämonen zerrissen Soldaten wie Papier. Götter vernichteten grässliche Defelsgestalten mit einer lässigen Bewegung ihrer Hand, bevor sie selbst Opfer des Orkus wurden. Welten wurden in Brand gesetzt und gingen unter. Planeten wurden zerschmettert, als die Götter gegeneinander unbarmherzig Krieg führten. Der Zauberer machte eine ausholende Handbewegung über das Firmament. Und seitdem blinken die Sterne am Himmel. Sie sind nichts anderes als die strahlenden Bruchstücke des ersten weißen Mondes. Aha, die Kriegerin blickte beeindruckt zu den Sternen empor. In ihrer Religion wurde den Göttern für jeden mutigen Krieger ein Licht am Himmel angezündet, wenn dieser im Kampf starb. Welche Legende wohl wahr war? Und Daru erschuf aus dem weißen Stein des Mondes eine Krone, die er sich zum Zeichen seines Sieges aufs Haupt setzte und rief sich zum alleinigen König der Nacht aus, sagte der Zauberer schließlich. Und diese heilige Krone befindet sich jetzt irgendwo in Westwelt. Er zeigte den Berg hinauf. Wieso? Ila fand das sehr unglaubwürdig. Wieso sollte die Krone vom Mond ihren Weg ausgerechnet hierhin gefunden haben? Naja, Pharao konnte den Krieg alleine nicht gewinnen, also bat er schließlich seine Eltern um Hilfe, antwortete Mailanos. Alte Petze, kommentierte dies Ila. Und mit Hilfe der mächtigen Gottheiten wurde Pharaos Königreich wieder zurückerobert und ein neuer weißer Mond in den Himmel gesetzt. Zuletzt wurden Daros Dämonen in einer gewaltigen Schlacht vernichtet, einer aber stahl die Krone, floh nach Westwelt und versteckte sie vor Pharaos Armeen, beendete Mailanos seinen Bericht. Und wenn die Menka wusste, wo die Krone zu finden ist. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ila winkte ab. Und was fängt man mit der Krone an? Ist sie wertvoll aus Gold und Edelstein? Wollte sie wissen. Mailanos blickte sich um, so als fühlte er sich beobachtet. Dann neigte er sich Ila zu. Die Legende besagt, dass die Heere der Nacht dem gehorchen, der die Krone trägt, flüsterte er. Die Heere der Nacht? Schreckliche Schatten, Dämonen und Defel aus den Sphären noch hinter der Nacht, erklärte der Zauberer leise. Sie wurden in Welten verbannt, aus denen es kein Entkommen gibt, was besser so ist. Es sei denn, jemand trägt die Krone und ruft sie wieder zum Kampf. Deshalb hat der Dämon sie auch verborgen für einen späteren Krieg. Und Michalan will sie für sich? Ist er denn jetzt komplett übergeschnappt? Fragte Ila entsetzt. Gerade weil er der Herr der Zauberer ist, muss er dafür sorgen, dass solche gefährlichen Waffen für alle Zeiten unschädlich gemacht werden. Das ist seine Aufgabe. Er muss die Menschheit vor den Dämonen der Anderswelt schützen. Stell dir vor, ein Zauberer mit finsteren Absichten bemächtigt sich der Krone, entgegnete Mailanos immer noch flüsternd. Und wer sagt dir, dass nicht auch dein Michalan finstere Absichten hat? Fragte Ila kritisch. Sie hatte den Fürsten der Zauberer nie kennengelernt und verspürte auch kein Verlangen danach. Aber nach allem, was sie gehört hatte, war er ein elender, verdammter, intriganter Schweinehund. Ich vertraue ihm. Mich hat er nie enttäuscht, antwortete Mailanos knapp und ging weiter. Ila wartete. Das alles ging ihr mächtig gegen den Strich. Sie verspürte nicht den Hauch einer Lust, Michalan eine so mächtige Waffe einfach auszuhändigen. So wie sie ihn einschätzte, war es nicht zum Besten der Menschheit, wenn ausgerechnet ein Zauberer diese Krone in seinen Händen hälte. Sie ballte zornig ihre Fäuste, entspannte sich dann aber wieder. Was aber, wenn sie einen Handel mit dem Fürsten der Zauberer abschließen könnte? Was aber, wenn sie ihm die Krone gegen das Versprechen übergeben würden, dass er sie und Mailanos in Ruhe ließe? Je länger sie über diesen Plan nachdachte, desto besser gefiel er ihr. Sie würde Mailanos...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.